Ja, schön bei euch zu sein. Schön euch zu sehen. Ich hoffe, dass es euch gut geht, dass ihr gut in das neue Jahr gekommen seid. Und möchte, weil ich letztes Jahr ja viermal bei euch sein durfte, unter der Woche, zu so Go Deeper Abenden, freue ich mich, dass ich das auch dieses Jahr wieder hier anbeten darf. Und ich habe das jetzt so vorgeschlagen, gell? Mich hat die Jahreslosung sehr angesprochen in diesem Jahr und habe gedacht, da kann man richtig was Gutes draus machen. Und deswegen würde ich gerne vier Abende anbieten zum Thema Prüft alles, das Gute haltet fest. Vier Mittwoche, ihr seht die Daten, also das heißt der 1.19.2., der kommt schon relativ bald. Und es geht eigentlich darum, dass wir als Christen, also nicht nur als Christen, sondern überhaupt als Menschen lernen dürfen, gute Entscheidungen zu treffen. Das brauchen wir in unserem Leben, gute Entscheidungen zu treffen. Und deswegen gibt es so ein paar Aspekte, drum prüfet, ja, das kommt ja eigentlich, drum prüfet, wer sich ewig bindet und so. Kennt ihr vielleicht, was die Jahreslosung für uns bedeutet? Die Geister unterscheiden, aber wie? Also auch dieses Prüfen der Geister, wer sagt denn eigentlich, was gut ist, ja? Es prüft alles, das Gute haltet fest, was ist eigentlich gut und wie wir das Gute festhalten können. Also wir werden praktisch uns da auf die Reise machen an vier Abenden. Und es soll ein ganz praktischer Aspekt auch dabei sein, dass wir lernen, wie können wir gute Entscheidungen treffen. Also das einfach so für euch als Ausblick. Ja, und dann, das hat die Christine schon mit einer tollen Einleitung angekündigt, geht es um das Thema Jahwe, was der Name Gottes für uns bedeutet, heute Morgen in der Predigt. Und ich habe vorher einen Frank kurz gefragt, ob ich die Einleitung machen darf, weil er hat mir ein Mail geschrieben am letzten Montag. Und ich gebe das mal so wieder. Ich habe das Mail gelesen, was ich so dabei gedacht habe, als der Frank mir das Mail geschrieben hat. Hallo Christoph, ich freue mich, dass du am Sonntag bei uns bist. Und da dachte ich, ja, ich freue mich auch. Leider sehr kurzfristig würden wir gerne mit einer Predigtserie über die Namen Gottes starten. Ja, das ist wirklich sehr kurzfristig. Und dann hat er so, Jahwe wird er sehen, Jahwe mein Feldzeichen, Jahwe unsere Gerechtigkeit, Jahwe der Friede und hier ist Jahwe. Wenn du das machst, kannst du dir gerne eines der Themen aussuchen. Und da hat er mir so er hat mir eine Entscheidungsmöglichkeit, eine Option gegeben. Und ich liebe Optionen. Ich kann mich also entscheiden, ob ich es überhaupt mache. Also wenn du das machst. Ne? Und wenn ich es mache, dann kann ich mir doch tatsächlich noch ein Thema raussuchen. Falls dir Gott aber etwas anderes aufs Herz legt, also so ist euer Frank, das ist der Hammer, sind wir auch darauf gespannt. Und da dachte ich, jetzt ist die Freiheit richtig überstrapaziert. Ich kann es quasi machen, was ich will. Also nicht schlecht. Aber ich habe Folgendes dabei erlebt, auch wenn es wirklich kurzfristig war, also ich hatte eine volle Woche, habe ich gedacht, das Thema interessiert mich selber. Es war nicht so, dass ich jetzt schon einen riesen Blumenstrauß oder fünf vorbereitete Predigten zum Thema Jahwe gehabt hätte, aber ich habe mich von Gott herausgefordert gefühlt, auch in der Vorbereitung, das ist ein gutes Thema, darüber zu predigen. Und deswegen mache ich das jetzt. Jahwe, was der Name für uns bedeutet. Und ich habe gedacht, es wäre gut, weil ich ja der Erste bin, dann in der Predigtreihe, dass ich ein bisschen Grundlagen lege. Also so den Boden, auf dem dann andere aufbauen können. Und ich möchte nochmal ganz kurz beten, dass uns Gott heute Morgen eine Offenbarung über seinen Namen gibt. Danke, Herr, dass du Jahwe bist. Danke, dass wir auf dem Weg sind, dich immer besser kennenzulernen. Und so bete ich auch, dass wir eine Offenbarung bekommen, wie groß und wie wunderbar du bist und was es für unser Leben bedeutet. Danke dafür. Amen. Also die Christine hat es ja schon so schön mit dem Thema Namen auch begonnen, Winkler und Geborene und so weiter. Und ich habe mir mal die Frage gestellt, wie heißt Gott eigentlich? Das könnte man sagen, das ist eigentlich eine blöde Frage. Also wie heißt jetzt Gott oder wie heißt Jesus? Das ist gut für uns, weil wir ja als Christen an einen Gott glauben. Ja? Wie die Juden und wie die Moslems Bei anderen Weltreligionen ist es nicht ganz so einfach. Die haben tatsächlich viele verschiedene Namen. Also Christentum ist wie Judentum und Islam eine sogenannte monotheistische Religion. Ich habe einen Bekannten, den ich in der Beratungsausbildung kennengelernt habe, der ist ein richtiger Agnostiker, der glaubt wirklich nichts. Und ich dachte manchmal, schade eigentlich. Ne? Also du verpasst wirklich viel. Also das heißt, wir gehen mal davon aus, dass es einen Gott gibt. Wenn wir jetzt mal in die Zeit zurückgehen, wo, und da kommen wir dann nachher auch zu Mose, weil ja Jahwe sich Mose offenbart hat, war das gar nicht so selbstverständlich für die Israeliten, die in Ägypten waren und die in der Sklaverei gearbeitet haben, weil die ganzen Völker um sie herum, die hatten, das war eine Vielgötterei, ne? Gab es ganz viele Götter. Das heißt, dass jetzt ein Gott sagt, ich bin der einzige Gott, das war damals eine ganz schöne Hausnummer. Ne? Das war nicht so selbstverständlich. Und diese Begegnung im brennenden Dornbusch, die wir uns dann nachher noch genauer anschauen, da ist es ja dann Mose, der sagt, also Gott, wenn ich zu den Israeliten komme, nach Ägypten, und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden, wie heißt du? Wie heißt dieser Gott? Was soll ich ihnen dann sagen? Das war die Frage. Wie ist sein Name? Was soll ich sagen? Und jetzt kommen wir wieder zu den Namen, gell? Wie meldest du dich am Telefon? Ich melde mich meistens mit Stump. Und wenn Leute nachfragen, dann sage ich S-T-U-M-P-P. Wenn du Meier heißt, dann sagst du halt A-I oder E-Y oder manchmal muss man ja noch irgendwie, oder Schmidt mit 2-T oder mit D-T. Also man muss relativ oft über seinen Namen irgendwie sprechen, gell? Vor allem, wenn er jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig ist, wie man den schreibt. Und jetzt hat Gott tatsächlich sich eingelassen auf die Frage von Mose und hat gesagt, ja, ich sag dir, wie ich heiße. Und dann hat er ihm gesagt, Ehe Asher Ehe. Und das bedeutet, ich werde sein, der ich sein werde, oder ich bin, der ich bin, oder ich will der sein, der ich sein will. Und das Spannende im Hebräischen ist, das kann man alles so übersetzen. Da gibt es jetzt nicht nur eines, es ist so von der Zeitform. Also es ist so etwa, also Luther hat es mit, ich werde sein, der ich sein werde, übersetzt. Und ihr könnt ja mal, wenn ihr Hebräisch könnt, das wird man jetzt von rechts nach links übrigens lesen, gell? Also das heißt, Ehe, Asher, Ehe. Könnt ihr mal zu eurem Nachbar kurz sagen, Yahweh ist Ahe, Asher, Ahe. Probiert's mal. Genau. Ehe, Asher, Ehe. Genau. Sagen wir mal, so ein kleines bisschen Hebräisch Unterricht machen. Und jetzt kommt der Hammer, und das habe ich auch nicht gewusst. Wenn jetzt der Mose nach Ägypten geht zu den Israeliten und der erzählt jetzt, der Ehe Asher Ehe hat mich gesandt, dann sagt er ja, er ist, der er ist. Ne? Also der redet praktisch. Und dieses Jehe Asher Jehe, er ist, der er ist, heißt zusammengezogen Yahweh. Spannend, oder? Weil das Yahweh beinhaltet auch das Sein. Ja, ich bin, der ich bin, das ist in dem Namen drin. Dieser Name kommt im Alten Testament, dieser Name Gottes Yahweh, über 5000 Mal vor. Und was ihr vielleicht auch wisst, gell, mit dem Namen Yahweh im 6. Jahrhundert vor Christus, als die Juden im Exil waren in Babylon, da haben sie zunehmend eine Scheu verspürt, diesen Namen Gottes auszusprechen. Und dann haben sie Yahweh durch das Wort Herr, auf Hebräisch Adonai, ersetzt, weil sie den Namen Yahweh nicht mehr aussprechen wollten. Und jetzt ist es ganz interessant für alle, wer liest denn in der Lutherbibel von euch? Oh, nicht so arg viele. Ne? Genau. Also wenn ihr in der Lutherbibel lest, dann wird euch vielleicht schon mal aufgefallen sein, dass dort das Wort Herr manchmal klein geschrieben wird, also nicht Herr, sondern Herr, E-R-R, aber es gibt auch das Herr, wo man vier Großbuchstaben hat. Ne? Und immer, wenn Herr mit Großbuchstaben steht, ist es Jahwe. Also Luther hat sozusagen Rücksicht drauf genommen und hat Jahwe mit diesen vier Großbuchstaben übersetzt. Es gibt ja manchmal auch im Psalm Herr, Herr, da steht es dann sogar doppelt drin. Dann steht Jahwe und Jahwe Adonai oder so irgendwas. Ne? Und was auch sehr schön ist, dass Jahwe auch in unserem Sprachgebrauch, wer hat denn schon mal von euch Halleluja gesagt in seinem Leben? Also wenn man irgendwas erlebt mit Gott, Halleluja, die Klassenarbeit meines Sohnes war viel besser, als ich dachte, Halleluja, oder Prüfung bestanden, Halleluja, oder mein Arbeitskollege hat sein Leben Jesus gegeben, Halleluja. Dann sagen wir eigentlich Halleluja-we. Ja, das Ja ist eine Abkürzung für Jahwe. Hallel ist loben, lobet, lobet Gott, lobt Ja, heißt das eigentlich. Lobt Ja oder lobt Jahwe. Und Luther übersetzt mit lobt den Herrn. Also, wenn er dran denkt, wenn er Halleluja das nächste Mal sagt, nehmt ihr den Namen Gottes Jahwe in den Mund. Ist doch schön, oder? Und jetzt gibt es in der Bibel ja verschiedene Namen. Da werde ich jetzt nicht tiefer drauf eingehen, vielleicht nur mal ganz kurz, dass ihr es gehört habt. Also ich liebe Hebräisch übrigens. Das ist total, total spannend, weil das nicht nur eine Sprache ist, sondern ein ganz anderes Denken teilweise, als wir denken. Verschiedene Gottesnamen. Elohim, das ist vielleicht bekannt. Da kommt zum Beispiel der Vorname Michael. Ja? El, immer ein El ist Gott, eine Abkürzung für Gott. Michael, wer ist wie Gott, heißt es zum Beispiel. Ne? Wir haben unseren Sohn Micha genannt. Da haben wir das El nicht drin, aber das heißt trotzdem, wer ist wie Gott. Und das ist übrigens auch die Bezeichnung Elohim. Am Anfang schuf Elohim Himmel und Erde. Ne? Also das kommt zum Beispiel im ersten Satz der Bibel vor. Und es gibt diese zusammengesetzten Worte El Shaddai oder El Roy, der Gott, der mich sieht, war die Jahreslosung letztes Jahr. Das sind, immer wenn El steht, Elohim, ist es dann diese Bezeichnung. Jahwe, wie gesagt, über 5000 Mal kommt es vor. Und es ist es nicht bei Mose das erste Mal gewesen, war auch schon bei Noah, Seth und Abraham stand mal das Wort Jahwe, aber bei Mose hat sich Jahwe das erste Mal als Jahwe offenbart. Und auch da gibt es zusammengesetzte Worte, zum Beispiel Jahwe Zebaot, Jahwe Jire, Jahwe Shalom, Jahwe Roy, Jahwe Rapha oder Ro Fächer. Da bin ich mal gespannt, die nächsten Predigten werden dann wahrscheinlich in diese Richtung ausschlagen. Oder Adonai habe ich ja schon gesagt. Und dann gibt es noch diese Begriffe im Neuen Testament, die dann oft für Jesus verwendet werden, Theos oder Kyrios. Kyrios ist eigentlich dieser Name, der in der Septuaginta, was ist die Septuaginta? Das ist die griechische Übersetzung des Alten Testaments. Das Alte Testament ist in Hebräisch geschrieben und die griechische Übersetzung nennt man Septuaginta und dort wird in der Regel Jahwe mit Kyrios übersetzt. Und wo Thomas, der Zweifler, in die Wunde von Jesus seine Hände legen durfte, dann hat er gesagt, mein Herr und mein Gott, mein Kyrios und mein Gott. Ne? Also an der Stelle. Und ist es nicht spannend, und das finde ich jetzt richtig der Hammer, dass Jesus, weil das ist ja so die Frage, gell? Ist der Gottes AT derselbe wie der Gottes NT? Wer glaubt das von euch? Die meisten. Wer glaubt, dass es zwei unterschiedliche Götter sind, Altes und Neues Testament? Mhm. Super, danke. Könnte man ja sagen, also könnte man ja glauben, weil viele Christen sagen, ja, den Gott des Neuen Testaments, der sich in Jesus offenbart hat, also der ist wunderbar, aber der im Alten Testament, der ist doch brutal. Und der die ganzen, also diese ganzen Kriege und was der alles zugelassen hat, es kann doch nicht der gleiche Gott sein. Ich nehme es mal vorweg, es ist absolut der gleiche. Sonst könnte er kein ewiger Gott sein. Das wäre nicht mit der Bibel übereinstimmend. Aber wirft Fragen hervor. Und wichtig ist, dass wir jetzt sehen müssen, dass Jesus dieses Ich Bin, der Ich Bin, auch im Neuen Testament verkörpert hat. Also Jesus, das ist ein ganz neuer Gedanke, Jesus hat Jahwe verkörpert. Ich nehme euch mal eine Bibelstelle, die ihr hier seht. Johannes 8, 58, da hat Jesus mal zu den Pharisäern gesagt, ich versichere euch, bevor Abraham geboren wurde, bin ich. Ich bin der Ich Bin. Ich bin Worte Jesu, ich bin der Weinstock. Ich bin das lebendige Wasser, das Brot ist von diesem Ich Bin, der Ich Bin. Jesus verkörpert den Jahwe im Neuen Testament, diesen ewig seienden Gott. Ist das nicht faszinierend? Das ist also der gleiche Gott, der zu Mose im Dornbusch gesagt hat, ich bin der Ich Bin, sagt, ich bin der gute Hirte im Neuen Testament. Der einzigste Unterschied ist, dass es jetzt bei Jesus noch einen Vater und einen Sohn gibt. Ja? Also Jesus hat durch sein Leben, als er kam, natürlich Gott als Vater offenbart. Im Alten Testament finden wir nur 15 oder 16 Mal, wird Gott als Vater angesprochen. Im Neuen Testament ist Gott Vater, weil Jesus sein Sohn ist. Wir sehen also auch, dass in der Heilsgeschichte Gott sich in verschiedenen Situationen in verschiedener Art und Weise offenbart hat. Und wenn wir Gott verschiedene Namen geben, dann heißt es nicht, dass es verschiedene Götter sind, sondern dass Menschen Gott, also zum Beispiel Jahwe Rapha oder Jahwe Zebaot, so genannt haben, weil sie ihn so erlebt haben. Ja, weil Gott verschiedene Eigenschaften hat, die man, sagen wir mal, in verschiedenen Begriffen beschreiben kann, aber es ist immer ein Gott. Und ich möchte euch vielleicht drei Eigenschaften von Jahwe noch weitergeben. Und ich finde es wichtig, dass wir auch diese Eigenschaften von Gott in einer ausgewogenen Weise betrachten, dass wir uns nicht nur eine raussuchen, zum Beispiel, wow, das ist ein guter Vater und ich bin sein geliebtes Kind, das ist wunderbar. Aber es ist nicht alles. Ja? Gott ist erstmal allmächtig und unfassbar. Wenn Gott sagt, ich bin der Ich Bin, dann lässt er sich nicht von Menschen vorschreiben, wie er zu sein hat, auch nicht von Theologen. Ja? Das Problem der Theologie oder der modernen Theologie ist, dass man versucht hat, Gott in ein Schema zu pressen. Aber Gott lässt sich nicht in ein Schema pressen, weil er Gott ist. Und wir sind diejenigen, die auf dem Weg sind, ihn besser kennenzulernen, nicht andersrum. Ja, das funktioniert einfach nicht. Und Gott hat alles in der Hand. Er herrscht über Himmel und Erde. Manchmal denken wir, wo bist du jetzt gerade und was machst du jetzt und warum lässt du das zu? Das sind gute Fragen. Wir haben so viele Warum-Fragen. Warum konnte Jesus nicht eher kommen? Warum gab es überhaupt ein Altes Testament und ein Volk Israel? Jesus hätte auch gleich kommen können und für die Sünden gleich sterben können. Oder warum lässt Gott Leid zu? Warum hat er diese Frau, die jetzt Mitte 30 war, die krebskrank war, nicht geheilt? Warum ist sie gestorben? Warum hat sie kleine Kinder hinterlassen müssen? Warum lässt er uns Menschen die Freiheit, weiter zu sündigen? Hätte er doch eigentlich auch anders machen können. Warum zwingt er nicht alle zum Glauben, wenn er alle lieb hat? Also, es gibt schon interessante Fragen. Manche Fragen kann man vielleicht, sagen wir, frag mal lieber wozu als warum. Ne? Also zum Beispiel, wozu kam Jesus auf die Erde? Kann man sagen, er kam, um den Vater im Himmel zu offenbaren. Er kam, um für unsere Sünden zu sterben und unsere Beziehung mit Gott wiederherzustellen. Aber es gibt auch einfach Fragen, die können wir über Gott nicht beantworten. Und das bleibt auch so. Gott ist allmächtig und unfassbar. Und ich finde, es ist auch gut so. Es ist auch gut so, sonst wäre Gott nicht Gott und wir nicht Menschen, wenn es noch Fragen gäbe, die wir nicht beantworten können. Wenn Gott sagt, ich werde sein und bleiben, der ich war und bin, dann heißt er, es ist ein ewiger Gott und ein treuer Gott. Er steht zu seinen Verheißungen. Deswegen können wir uns immer auf ihn verlassen. Gott wird nie eine Verheißung brechen. Wem ich gnädig bin, bin ich gnädig. Wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Jesus sagt, ich bin das A und O, der Anfang und das Ende. Jesus verändert sich nicht. Er ist immer dasselbe. Und diese Treue ist auch Teil seines Namens. Ich finde es wunderbar, dass Gott wirklich dieser Fels ist, die ewige Treue, die er uns verspricht. Und das Dritte ist dann tatsächlich auch, dass es ein persönlicher Gott ist, ein Vater. Das unterscheidet ihn zum Beispiel von Allah, dem Gott des Islam, der eigentlich keine personale Gottheit ist, der kein Vater ist. Deswegen haben die auch so ein Problem, dass Jesus ein Sohn ist, ja, ein Sohn Gottes ist. Allah ist eher ein willkürlicher Herrscher. Man weiß nie so richtig, was der jetzt macht. Ja. Ist kein Vater. Es ist ein personaler Gott. Und das habe ich, glaube ich, letztes Jahr schon in einem Go Deeper-Abend gesagt. Wir haben manchmal ein Gottesbild. Ich hatte das auch als Kind, gell, so ein Gott mit einem langen Bart, alter Mann mit einem langen Bart irgendwo im Himmel. So ganz weit weg, ja, also gefühlt weit weg, haben ganz viele von uns noch so ein Gottesbild. Ist übrigens nicht biblisch. Das ist eher ein Bild aus der griechischen Mythologie. Ein Bild von Zeus. Ja? Und es prägt uns. Griechische Mythologie prägt uns. Der Gott der Bibel, Jahwe, der hebräische Gott, ist ein Gott, der inmitten seines Volkes wohnt. Und das müssen wir erstmal hinkriegen in unserem Denken. Der wollte immer in der Mitte seines Volkes Bundeslade, baut eine Bundeslade, ich ziehe ein. Baut einen Tempel, ich ziehe ein. Gott ist immer eingezogen, er wollte immer bei seinem Volk sein. Und ich sage immer, gell, früher, bevor Jesus noch nicht gestorben war und die Sünde noch zwischen Menschen und Gott war, musste Gott sich quasi so nah wie möglich anschleichen an die Menschen. Ne? Er konnte ihnen nur so nahe kommen. Er hat gesagt, wenn ihr jetzt den Berg berührt, werdet ihr sterben. Macht es nicht, weil hier diese Sünde noch dazwischen stand. Und erst mit Jesus wurde das abgetan. Also Gott hat immer in der Mitte seines Volkes wohnen wollen und deswegen lebt er auch in uns. Also pass mal gut auf. Genauso wie er im Alten Testament in der Mitte seines Volkes wohnen wollte, hat er das durch den Heiligen Geist, was für eine Taktik, ja? Hat er das mit dem Heiligen Geist vollendet, indem er jetzt in uns lebt. Wow, was für ein Gott. Der nimmt es wirklich, der will in jedem von uns leben, egal ob du dich da würdig fühlst dazu oder nicht. Das ist Gott. Und das ist doch mal spannend, gell? Also dieser Jahwe wird auf einmal, bleibt allmächtig, unfassbar, ewig und treu und wird persönlich und will in uns wohnen. Das finde ich, ich liebe das. Und ich glaube, das brauchen wir. Wir brauchen dieses ganzheitliche Bild von Gott, der allmächtig, unfassbar, ewig treu ist, aber auf der anderen Seite uns, jedes Haar von uns kennt, persönlich ist und in uns leben will. Das ist Gott. Das begeistert mich total. Und jetzt gehen wir noch auf diese Geschichte ein, wo Mose die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, hütet in Midian. Und er hat die in die Wüste getrieben und kam an den Horeb, an den Berg Gottes. Und dann war so ein brennender Dornbusch. Also ich nehme mal, das wäre dieser Dornbusch. Und der Mose guckt, da brennt ein Busch. Aber der verbrennt nicht. Also der steht in Flammen, aber da passiert irgendwie gar nichts. Der brennt weiter. Das ist irgendwie, wie wenn du auf deinem Screen zu Hause so ein Kaminfeuer irgendwie, da brauchst du nie Holz nachlegen. Das brennt immer weiter irgendwie. Richtig warm wird es aber auch nicht, oder? Genau. Also auf jeden Fall, Mose war neugierig, hat sich das angeguckt und dann kommt der Engel des Herrn und spricht dann quasi aus diesem Busch heraus und Gott sagt, Mose, Mose, und Mose sagt, hier bin ich. Also, das hast du schon gesagt heute Morgen, gell? Gott, und ich versuche immer gleich die Übertragung zu uns, Mose, Mose, also Gott ruft uns, Jahwe ruft uns bei unserem Namen. Jeden von uns ruft er. Er spricht uns mit unserem Namen an. Und dann sagt Gott zu Mose, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf stehst, ist heiliges Land. Und dann offenbart sich Gott und sagt, ich bin Gott deines Vaters Abraham, Isaaks und Jakobs. Und dann hat sich Mose erstmal gefürchtet und so weiter. Und dann sagt Gott seinen Plan, dass er sein Volk aus Ägypten befreien will und dass Mose dorthin gehen soll. So geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Jetzt geht's weiter. sagt der Mose erstmal: Wer bin ich, dass du mich zum Pharao führst? Wer bin ich? Gute Frage, was hättest du gesagt an Moses Stelle? Ich soll jetzt ein Volk daraus führen. Wer bin ich? Ja? Und das ist so diese Frage, wer bin ich das? Also wer bin ich? Das ist eine Frage unserer Identität. Du nennst mich bei meinem Namen und du hast irgendwas mit mir vor. Wer bin ich? Und deswegen sagt Gott jetzt, ich will mit dir sein. Ich will mit dir sein. Du bist, weil ich bin. Ja? Weil ich dich rufe. Und weil ich dich rufe und weil ich dich geschaffen habe, das ist deine Identität. Ja? Du gehörst zu mir. Und dann sagt er ihm sogar, als Zeichen gebe ich dir mit, dass ihr, wenn ihr aus der Wüste rauskommt, werdet ihr an diesem Berg wieder landen. Ist übrigens auch mal eine interessante Fußnote. Und jetzt kommt das, was wir schon kennen. Jetzt hat also Mose erstmal gefragt, wer bin ich? Und dann fragt er, wer bist du? Die haben sich ja noch nicht gekannt. Ne? Also wenn man sich jetzt zwei so kennenlernen und sagt, also wie heißt du eigentlich und wie heißt du? Ah ja, angenehm. Jahwe, ich bin der, ich bin. Und ich bin der Mose. Genau. Offenbar kennst du mich schon. Du kennst mich mit dem Namen. Ne? Also, und dann hat er eben gesagt, wie heißt du? Dann haben wir das mit dem ich bin der, ich bin gehabt. Und dann hat Gott Mose geschickt. Darum geh hin. Und jetzt geht's los. Jetzt hat er Mose aber gewisse Widerstände entwickelt. Darum geh hin. Kennen wir das, dass wir mal auch Widerstände entwickeln, dass wir nicht so richtig wollen. Und die erste Ausrede, die Mose hatte, ist, es ist kompliziert. Es ist einfach kompliziert. Warum? Wenn ich jetzt da hingehe und die Israeliten sagen, der ich bin, hat mich da geschickt, dieser Jahwe, die werden mir das nicht glauben. Da kann ja jeder kommen und irgendwie von dem ich bin sprechen. Die sagen, das ist Quatsch, du hast geträumt nachts, der Herr ist dir nicht erschienen. Also das hat der Mose gesagt, Gott, das ist kompliziert. Die glauben mir nicht, das wird schwierig. Und dann fängt es an, dass Gott sagt, was hast du da in der Hand? Dann sagt Mose, einen Stab. Also, werf den Stab mal auf den Boden, zack, und dann wird er eine Schlange. Packst du beim Schwanz, und dann ist es wieder ein Stab. Und dann hat Gott so 2-3 Wunder mit dem da kurz mal abgezogen. Boah, krass, oder? Dass der einfach erstmal merkt, okay, der ich bin, der hat ganz schön Kraft. Vielleicht ist es doch, doch was, wo ich überzeugt sein könnte, dass es was wird. Und jetzt geht's weiter, jetzt kommt die nächste Ausrede. Ich kann das nicht und ich will das nicht. Er sagt, ach mein Herr, das ist nicht so meine Gabe zu reden. Kennt ihr das? Ich bin nicht von jeher nicht beredt gewesen. Und seitdem du mit deinem Knecht redest, denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Ich kann keine Moderation im Gottesdienst machen, wie die Christine das so gut macht. Zum Beispiel. Ich kann nicht reden vor Leuten oder so. Da hat der Mose gesagt. Kann das sein, das hat sogar gestimmt. Ne? Und dann hat Gott eben gesagt, wer hat den Menschen den Mund geschaffen? Oder wer hat den Stummen oder Tauben oder Sehenden und Blinden gemacht? Habe ich es nicht getan? Also hör zu, mein Junge. Ich will mit deinem Munde sein und ich werde dich lehren, was du sagen sollst. Mose sagt, Herr, sende, wen du senden willst. Ciao. Hammer, oder? Wie widerspenstig war der? Der hatte keinen Bock. Und jetzt, was wurde dann mit Gott? Also wie hat er reagiert, wisst ihr das? Der wurde nicht zornig. Der wurde sehr zornig. Sehr zornig. Gibt es da nicht einen Bruder, Aaron, den Leviten? Ich weiß, dass er beredt ist. Und dann hat er quasi den Deal gemacht und hat gesagt, also der Aaron ist an deiner Rechten und der spricht dann. Und dann hat tatsächlich Moses seinen Stab genommen, hat es mit dem Aaron gewusst. Und ticken wir nicht auch so? Wir prüfen nochmal die Voraussetzungen. Gut, ich habe jetzt jemanden, also Gott hat sich richtig, also er hat mit ihm gehandelt. Ja. Und jetzt war das so, dass der Mose gesagt hat, ich glaube, jetzt lasse ich mich drauf ein. Mose ging hin und kam wieder zu Jitro, seinem Schwiegervater, und sprach zu ihm: Lass mich doch gehen, dass ich wieder zu meinen Brüdern komme, die in Ägypten sind, und sehe, ob sie noch leben. Jitro sprach zu ihm: Geh hin in Frieden. Mose hat gesagt: Herr, hier bin ich, sende mich. Aber das war ein Vertrauensprozess. Ja? Es war ein Vertrauensprozess. Und wir sehen hier, so geht es uns auch. Wir müssen Gott kennenlernen. Wir müssen wissen, wer wir in ihm sind. Wir müssen ihn besser kennenlernen. Und dann irgendwann, wenn wir uns sicher fühlen, setzen wir uns in Bewegung. Kennt ihr das auch? Und dann kommt so ein Vertrauen in unser Leben hinein. Und das ist der Punkt, wo ich glaube, dass Jahwe, dieser Name, genauso wie Mose sich sozusagen an diesen Namen gewöhnen musste, er ihn kennenlernen musste, er lernen musste, wer er ist, so geht es uns eigentlich in unserem Christsein auch. Und wenn wir dann die Kosten überschlagen und Vertrauen haben, dann setzen wir uns in Bewegung. Und deswegen habe ich so einfach so drei Aussagen, die ich euch so auch zusprechen möchte, dass Jahwe, um den es ja heute Morgen geht, um diesen Ich bin, der ich bin, lädt uns ein, dass wir ihm unser ganzes Vertrauen schenken. Er verspricht uns, dass er immer bei uns sein wird. Der gibt uns auch alles, was wir brauchen, zu dem, wozu er uns berufen hat. Und er hat einen wunderbaren Weg mit uns vorbereitet. Ich habe am 4. Januar bin ich zum Langlaufen in den Schwarzwald gefahren.
Das mache ich sehr, sehr gerne. Könnt ihr euch vorstellen, dass es am 4. Januar da oben in Kniebis da oben so aussah?
Es war der Traum, sage ich euch. Blauer Himmel, und es gab nur diesen einen Morgen, weil dann ist das Wetter wieder gekippt und es wurde wieder mild. Und mich hat es dann gejuckt. Ich habe dann immer geguckt die ganze Woche, wann wird das Wetter gut sein. Und ich bin dann morgens raus, habe zu meiner Frau gesagt, ich fahre jetzt nach Kniebis zum Langlauf. Und vielleicht erkennt ihr diese Loipe da. Und immer wenn ich eine Langlaufloipe sehe, dann erinnere ich mich an Epheser 2, Vers 10. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Bildlich gesehen läufst du im Langlauf in einer vorbereiteten Spur. Das ist eine Loipe. Und es macht so viel Freude, in dieser Loipe dich zu bewegen, wenn es so ein Loipenspurgerät reingezogen hat. Und dann läufst du in dieser Spur und dann weißt du, da ist dieser Jahwe mir vorausgegangen, der hat eine Spur reingelegt. Und jetzt kann ich mich trauen, in dieser Spur zu laufen. Amen. Also diese vorbereitenden Werke, ich kann vertrauen, guck mal, da ist eine Spur drin. Ja, das ist diese innere Bewusstsein, was uns auch Mut machen soll, auch wenn wir nicht alle Infos haben, die wir brauchen, dass wir vertrauensvoll in dieser Spur laufen. Nur, dass ihr es wisst, gell, die breitere Spur daneben, die ist noch schneller. Da laufen die Skater. Und wenn ich dann da, ich mache so diagonal, ne? Also ich mache quasi so die Diagonal, und dann kommen die 6- bis 8-jährigen Jungs und Mädels, und die ziehen an mir dann vorbei mit den Skating-Schienen, und das sage ich, oh Mann, ich muss auch Skating lernen, dass ich da mitkomme. Also auf jeden Fall trotzdem, gell? Also die Loipe ist ein schönes Bild. Und ich glaube, dass diese vorbereitenden Werke, möchte ich noch ein Beispiel aus meinem Leben erzählen, was ich im Jahr 2016 hatte. Ich habe von Gott etwas gehört, wie er gesagt hat, im nächsten Jahr kommt eine größere Veränderung auf dich zu. Und das ist es nicht so, dass Gott es jeden Tag so klar zu mir sagt. Es war einfach ein klares Reden Gottes. Und ich habe dann irgendwie gedacht, wow, interessant, da kommt so ein Gedanke angeflogen, da kommt eine größere Veränderung. Was für eine Stimme war das jetzt? War das jetzt der Ich bin, der ich bin, oder war das ich selber, der mir es eingebildet hat? Und in meiner, weil ich ja Förster von Beruf war, habe ich gesagt, ich will ein Zeichen von dir. Wenn das dein Reden war, dann schick mir ein Reh über den Weg. Und dann habe ich bin ich durch den Wald gelaufen, gesagt, mal gucken, ob ein Reh kommt. Und wenn ein Reh kommt, dann war das von Gott, dass eine größere Veränderung kommt. Es kam kein Reh. Und ich habe da übernachtet in so einem Gasthof und dann da war so eine Waldlicht und habe ich noch geguckt, vielleicht kommt, und dann wurde es dann schon ganz dunkel, vielleicht kommt da noch irgendein Reh. Gott, du hast noch so 15 Minuten Zeit, bevor es ganz dunkel wird. Und wenn das kein Reh kommt, dann hast du Pech gehabt. Also, du hättest jetzt auch bestätigen können, ja? Und ich muss sagen, ich war so enttäuscht, es kam kein Reh. Ich bin so enttäuscht ins Bett, jetzt habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, der ich bin, hat geredet und jetzt hat er es nicht bestätigt, also war es doch nicht. Okay, ich stehe auf am nächsten Morgen und ich treffe mit meiner Frau, wir waren da im Schwarzwald im Urlaub und haben uns getroffen, waren in so einem kleinen Ferienhäuschen noch 3 Tage und dann haben wir auf der Terrasse Abend gegessen und beim Essen sagt meine Frau zu mir, du dreh dich mal um, das ist ja verrückt, guck mal da hinten. Dann steht ein Reh, vielleicht 80 Meter weg, ganz nah an den Häusern, wo eigentlich normalerweise nicht so leicht ein Reh steht. Ich habe totale Gänsehaut gekriegt. Totale Gänsehaut. Ich weiß. Und Gott wollte sogar, dass meine Frau dabei ist und das miterlebt. Der ich bin, hat gesprochen. Und der macht sowas. Jetzt nicht jeden Tag, ja, auf diese Klarheit, aber in manchen wichtigen Situationen habe ich Gott so erlebt. Als wirklich persönlich, er hat mich gerufen, er ist auf meine Deals eingegangen. Der hat dann zu mir so schmunzelnd gesagt, gell, das war doch gut, es war sogar der Frau dabei, dann hat die das auch schon mitgekriegt. Ne? Also so ist Gott. Ist das nicht wunderbar? Und er ist auch wieder unfassbar. Der weiß ja, dass er mir es am nächsten Tag sagt. Der lässt uns manchmal enttäuscht sein, weil er noch einen besseren Plan hat. Er ist wunderbar und er ist gut. Ich möchte dir diese 3 Fragen mitgeben in Bezug auf Jahwe. Wo gilt es für dich gerade, Gott dein Vertrauen zu schenken, um dass du in dieser Spur, in dieser vorbereitenden Spur laufen kannst? Wo nimmst du wahr, dass Gott bei dir ist und wo nicht? Jahwe ist der Gott, der Ich bin da, Gott. Ja? Der Ich bin da, das ist der Name. Manchmal spüren wir das nicht. Es gibt Phasen in unserem Leben, da spüren wir nicht, dass Gott da ist. Das liegt aber an uns. Das liegt nicht daran, dass er nicht da wäre. Sondern wir nehmen ihn nicht wahr aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und was glaubst du, sind die Werke, die Gott für dich in diesem Jahr vorbereitet hat? Die Fragen gebe ich dir persönlich mit, wenn ihr in einer Kleingruppe einem Hauskreis seid, vielleicht wären das auch schöne Anregungen, mal darüber zu sprechen. Jahwe, dieser wunderbare Gott, der unermesslich groß ist, der ewig und treu ist und der uns so persönlich zum Vater wird, möchte uns das heute zusprechen, was er Mose zugesprochen hat. Und ich möchte noch ein Segensgebet sprechen und euch als Musiker schon bitten, dass ihr kommt. Dass wir diesen Jahwe auch in den nächsten Wochen in dieser Predigtreihe noch tiefer kennenlernen und diese Offenbarung, dass er derselbe Gott ist, von 1. Mose bis Offenbarung 22. Wir erheben dich, Herr. Lobe den Herrn, meine Seele. Danke für deine Gegenwart. Danke für deine Größe. Danke, dass wir Halleluja sagen dürfen zu dir, dir zurufen dürfen. Wir loben und wir preisen dich. Und wir anerkennen, dass du Jahwe bist, allmächtig, unfassbar, ewig, treu, persönlich unser Vater, der uns beim Namen ruft, der uns eine Berufung gegeben hat, der Werke vorbereitet hat, eine Spur vorbereitet hat, in der wir laufen dürfen. Wie wunderbar bist du. Fülle uns mit neuer Freude über dich. Fülle uns mit neuer Freude, dass wir deine Kinder sind. Fülle uns mit neuer Freude, dass wir dich kennen dürfen. Und hilf uns, dir zu vertrauen. Gerade in den Bereichen, wo es uns schwerfällt, dir unser Vertrauen zu schenken. Und wir bringen dir auch unsere Fragen heute Morgen, wo wir sagen, Gott, hier nehme ich dich nicht wahr, hier spüre ich dich nicht. Hier habe ich nicht den Eindruck, dass du da bist. Offenbare dich uns neu. Begegne unserer Seele. Begegne uns. Und danke für deine guten Werke in diesem Jahr, die du vorbereitet hast. Für uns als Einzelne und hier für Prisma, für die Gemeinde. Danke für diese vorbereitete Spur, auf der wir laufen dürfen. Wir ehren dich. Ich möchte noch ein paar Momente einfach geben und ja, vielleicht könnt ihr euer Herz einfach öffnen. Ich empfinde, dass Gott zu Einzelnen einfach auch direkt spricht, in eure Gedanken hineinspricht. Worte des Trostes, Worte der Ermutigung, Worte der Stärkung. Ich empfinde auch, dass Gott sagt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Es ist gut, eine Ehrfurcht vor diesem großen Gott zu haben und ihn gleichzeitig Vater nennen zu dürfen. Und ich segne uns mit diesem ausgewogenen, guten Gottesbild, wie er sich in seinem Wort offenbart hat, über alle Zeit. Erweitere unser Bild von dir, Herr, unsere Offenbarung von dir. Und ergänze auch, wenn da was fehlt. Danke dafür. Amen.